Taufbecken unten bewässert ist. Wir hatten 3 Taufen in der vergangenen Woche. Und ich dachte, bevor ich das Wasser ablasse, vielleicht ist noch jemand da, der sagt, wenn es noch ein bisschen warm ist, könnte ich mich vielleicht auch taufen lassen. Sprich mich nach dem Gottesdienst einfach mal an, bevor ich das Wasser ablasse. Weil das lassen wir es noch ein paar Tage drin. Wir können das gerne unter der Woche machen. Wir müssen es nicht Sonntag nach dem Gottesdienst. Einfach mich ansprechen. Wir finden schon einen geeigneten Termin. Okay, dann. Müde wie ich bin. Herr, du gibst den Müden Kraft. Habe ich auch eine Predigt mitgebracht. Ich habe ja vergangene Woche im Rahmen des Erntedankfestes über verschiedene Aspekte von Dankbarkeit gesprochen. Und eine der Aussagen, die ich am Ende machte, war, dass wir Gott in allem danken, in allen unseren Umständen, nicht für alles. Und diesen Unterschied wirklich zu begreifen, ist eine entscheidende Erkenntnis, wenn es darum geht, wie wir unseren Glauben ausleben, wie wir unser Wandel im Glauben funktioniert. Gott für alles zu danken, und ich meine, ich habe auch Christen getroffen, die genau das machen, die Gott für alles danken, das bringt uns in eine fatalistische Haltung. Weil wenn alles, wenn ich davon ausgehe, alles, was mir im Leben widerfährt, ist von Gott gewollt, ist fatalistisch. Ob eingewachsene Fußnägel, Herpes, Migräne, ich bedanke mich bei Gott dafür. Das ist absurd. Übrigens an der Stelle, gerade mit Krankheiten, wenn Gott uns aus welchen Gründen auch immer Krankheiten schickt, warum dann zum Arzt gehen, um gesund zu werden? Das wäre ja logisch zu Ende gedacht, gegen Gottes Absichten. Wenn uns Krankheit, Not, Elend, Betrug, Ungerechtigkeit zusetzen, das sind keine Gründe, Gott dafür zu danken. Er ist nicht der Urheber. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf der Erde. Es gibt im Himmel kein Fußpilz. Mein Wort drauf. Er ist nicht der Urheber. In ihm, in Gott, ist nichts als Licht, sagt der Jakobusbrief. Deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort zu kennen und zu verstehen, wer und was die Quelle unserer Umstände sind. Mir hat als junger Christ die Aussage eines gewissen Harold Honeycutt die Augen zu einer simplen Wahrheit geöffnet. Harold war ein guter Freund von mir, gut befreundet. Er war US-Soldat und hatte hier in der Pionierkaserne einen Hauskreis, den ich eine lange Zeit besucht hatte. Und Harold war damals schon ein paar Jahre älter wie ich, war so ein bisschen wie ein Daddy auch. Ein gestandener, erfahrener, geisterfüllter Christ, der Jahrzehnte im Glauben schon unterwegs war. Und ich weiß noch, dass ich nach einer Bibelstunde so einem persönlichen Gespräch mit ihm war und ich habe ihn gefragt, Mensch, als junger Christ interessiert dich das. Ich sage, was in der Summe deines Glaubenslebens war deine oder ist deine bedeutendste geistliche Erkenntnis? Und das war seine Antwort. Gott ist nur gut, der Teufel ist nur schlecht. Zitat klingt mir bis heute in mein Ohr. God's only good, devil is only bad. Alles Gute, alle gute Gabe kommt vom Vater des Lichts. Alle Lüge und alles Schlechte vom Teufel. Die Bibel sagt, er ist gekommen zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und was seinen Ursprung in seiner Finsternis hat, dafür gibt es keinen Grund zu irgendeinem Dank. Wir danken nicht für alles, aber wir können Gott, können lernen, Gott in allen unseren Lebensumständen zu danken. Denn wir sind ununterbrochen in einem Krieg. Erinnert sich irgendjemand noch an meine erste Predigtserie dieses Jahres? Keine. 8 Hände gehen hoch. You're in the army now, ganz genau. Also bin ich ja ziemlich detailliert auf diese Sache eingegangen, dass wir in einem Krieg sind. Aber egal, welche Schlachten auch toben, in allen Kämpfen, in allen Anfechtungen, wir dürfen wissen, Gott ist auf unserer Seite. Das musst du wissen, das musst du verstehen. In allem, wo du drin steckst. Er ist an meiner Seite und dafür danken wir ihm. Denn die Stürme des Lebens kommen. Nicht vielleicht. Das Leben, der Ausweis eines erfolgreichen Christenlebens ist nicht die Abwesenheit von Problemen. Vergiss es. Stürme des Lebens kommen. Und sie treffen jeden. Aber um Gott auch inmitten dieser Stürme nicht anzuklagen, sondern ihm zu danken, braucht es ein gutes, solides Fundament. Und davon spricht Jesus in Lukas 6. Da schreibt die Bibel, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Wer zu mir kommt und meine Rede hört und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war gewaltig. Es gibt eine ganze Reihe von Gleichnissen, wo Jesus fundamentale Prinzipien des Reiches Gottes lehrt, ähnlich wie das Gleichnis vom Sämann oder dem Senfkorn. Das sind unumstößliche Wahrheiten über Ursache und Wirkung, die zu allen Zeiten Gültigkeit haben. Und genauso wie es eine Geschichte über kluge und törichte Jungfrauen gibt, könnte man Lukas 6 auch das Gleichnis der klugen und törichten Bauherren nennen. Die Klugen bauen starkes Haus, die Dummen eine künftige Bauruine. So einfach. Das Gleichnis, das Jesus lehrt, beginnt daher auch nicht sehr schmeichelhaft. Er sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage. Und das Publikum, das er hier adressierte, das sind nicht Menschen, die ihn nicht hören wollten, nicht etwa die, denen er gleichgültig war, die ihn ablehnten oder die ihn vielleicht sogar verfolgt haben. Nein, er redet zu Menschen, die ihn Herr, Herr nennen. Und das Problem, das er anspricht, ist, sie hören ihm gerne zu, aber sie tun nicht, was er lehrt. Was nennt ihr mich Herr? Wieso bezeichnet ihr mich als eure Autorität? Tut aber nicht, was ich euch sage. Ich meine, das muss man im Blick auf die Zeit auch sehen, wo diese Leute gelebt haben. Damals gab es noch ein anderes Verhältnis zur Autorität, ein sehr wesentlich klareres Verständnis von Unterordnung. Da gab es ein Königreich und einen König und was der sagte, das hat man besser getan. Ich meine, wir leben ja heute in der westlichen Welt in einer Zeit und einer Gesellschaft, die mehr und mehr Respekt vor Obrigkeit und Autorität verliert. Ich meine, gerade jetzt neulich die Unruhen, die wir hatten mit der Polizei und den Demonstranten, was da so passiert, oder wenn du überhaupt siehst, wie man mit Polizei heute umgeht, hier nochmal ein ganz großes Dankeschön an unsere Polizisten, die wir in der Gemeinde haben, dass ihr einen Kopf für alle möglichen Sachen hinhaltet. Was für eine Respektlosigkeit da auch eingezogen ist. Die Regierung haben zwar eine Fülle von Gesetzen und Regeln aufgestellt, aber wer respektiert sie noch? Und wie werden sie respektiert? Es ist, als ob Gesetze und Regeln einfach nur noch gut gemeinte Vorschläge sind. Die Steuergesetze sind gut gemeinte Vorschläge, aber wenn es irgend möglich ist, jeder versucht sie zu umgehen. Und da die Finanzämter gehen ja von nichts anderem mehr aus. Und ich erinnere mich, wir hatten vor vielen Jahren mal eine Steuerprüfung in unserer Firma. Und Hanau ist ja ein Ausbildungsfinanzamt. Da kam der Steuerprüfer und hat gleich seinen Lehrling mit dabei gehabt und wollte auch gleich mal demonstrieren, wie so eine Prüfung richtig gemacht wird. Und er kommt die Tür rein und das Erste, was er sagt, ich weiß, dass Sie das Finanzamt betrügen und ich bin hier, es zu beweisen. Das ist kein Witz, hat er gesagt. Klare Ansage. Er hat dann 3 Tage lang geprüft, nichts gefunden, sich vor seinem Schüler blamiert und sie hat sich am Ende noch entschuldigt. Regeln, Straßenverkehrsregeln, gut gemeinte Vorschläge. Und ich meine, in einigen Ländern sind ja selbst rote Ampeln nur Vorschläge. Tu, was ich dir sage, sagt Jesus. Und sowas hören wir nicht gerne. Doch das Reich Gottes ist ein reales Königreich mit einem sehr realen König und einer sehr realen Erwartung, dass wir tun, was er sagt. Aber es ist ja nicht nur so, dass Jesus uns einfach hier eine Befehlskette predigt. Er liebt uns und sein innigster Wunsch ist, dass das Haus unseres Daseins den Stürmen des Lebens standhält, komme was wolle. Damit wir ein siegreiches und erfülltes Leben leben, das Gott Freude bereitet und anderen Menschen Hilfe und Gewinn ist. Das Ziel, das Gott mit uns verfolgt, ist ein Leben geprägt von Frieden und Gerechtigkeit inmitten aller möglichen Umstände, die das Leben so auf uns wirft. Und er möchte, dass unser Haus standhält. Und wie es standhält, erklärt Jesus in seinem Gleichnis. Es braucht ein solides Fundament. Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, der tief gegraben hat und den Grund auf den Fels gelegt hat. Und ich meine, mehr als alles spricht er von sich selbst, denn er ist der Fels. Und manchmal ist es so, dass wir die ganze Erde, die über diesem Fels ist, wegräumen müssen. Und das sind Gedankenbilder und Weltanschauungen und frag nicht was alles. Und er sagt, grab tief, bis du unten ankommst und irgendwann stößt du auf den Fels. Irgendwann kommst du zu mir. Und der Felsen, auf dem das Fundament unseres Lebenshauses gegründet ist, ist das Wort Gottes. Der große Unterschied zwischen dem klugen und dem törichten Bauherrn war der, dass der Kluge so lange und so tief gegraben hat, sich die Mühe gemacht hat, um auf diesen Felsen zu kommen und seine Fundamente zu gründen. Und ich meine, es brauchte Zeit und es war mühsame Arbeit vor 2000 Jahren, ohne Bagger, ohne schweres Gerät, zu buddeln, bis man auf soliden Felsen irgendwo kam. Ich meine, manche Bauwerke hier, wir sind ja öfters unterwegs mit unseren Gastrednern, alle Gastredner, die hierher kommen, und wir haben ja so unsere bestimmten Dinge. Selbst die Burg Ronneburg hier, auf die ich schon wiffelmal hochgekrabbelt bin. Jedes Mal, wenn ich auf dieser Burg da oben bin, denke ich, wer das gebaut hat da oben. Da gibt es einen Brunnen, der ist 95 oder 98 Meter tief. Da lässt einen Stein fallen und kannst einen Moment mit jemandem schwätzen und dann irgendwann plumpst da unten. Wer das gebaut hat, was Leute für Bauwerke gebaut haben. Und jetzt, wo wir öfters mal in Winningen waren mit Gastrednern an der Mosel, sind wir an die Burg Elz. Also ich meine, du bist völlig fasziniert. Und das sind ja nur lokale Bauwerke. Wer schon mal in Rom war, ich meine, da läufst du tagelang rum, bist nur fasziniert, was Leute für Arbeit investiert haben. Und die hatten keinen Bagger. Die hatten keinen Kran, keine Hydraulik, nichts. Mit Händen und Seilen und Holzgerüsten. Unglaublich. Was man aber alles tun musste, um Fundamente zu gründen. Und geistlich ist es auch heute noch so. Gottes Wort zu studieren, es zu lesen und versuchen, es zu verstehen unter Gebet und Leitung des Heiligen Geistes. Wie und was Gott zu uns redet, es erfordert Zeit und es ist Mühe. Und wenn wir dann wissen, was Gott geredet hat, dann müssen wir danach handeln. Wir Charismatiker tun uns oft schwer, weil der Geist und das Wirken des Geistes sehr stark betont wird und sich vieles in unseren Reihen auf der Gefühlsebene abspielt. Ich sage nicht, dass ich den Heiligen Geist dämpfen möchte, aber die Bibel redet immer von Wort und Geist. Nur Wort, und solche Leute triffst du auch, die nur Wort haben, die jedes Wort im Hebräischen und Griechischen und was weiß ich alles durchleuchten, alles wissen. Nur Wort macht uns oft unweigerlich zu Menschen mit einem Hang zur Gesetzlichkeit und auch zum Richten. Die Pharisäer waren Experten im Wort, aber ihre Hauptbeschäftigung bestand darin, andere zu beobachten und andere zu richten. Nur Geist, das macht uns leider oft zu Schwärmern, die auf der Gefühlsebene leben. Spüre ich Gott? Wenn ich ihn spüre, geht es mir gut. Wenn ich ihn nicht fühle, hat er mich verlassen und die Welt geht unter. Aber unsere Gefühle taugen nicht als Fundament. Die Gegenwart Gottes ist nicht alleine an einer Gänsehaut messbar. Die Gegenwart Gottes ist in unserem Herzen, in unserem Glauben, in unserer Zuversicht, in unserer Gewissheit. Gefühle sind trügerisch. Glücklich zu sein ist ein Gefühl. Freude zu empfinden, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Egal wie, wir brauchen beides, Wort und Geist. Und wir müssen tief im Gottes Wort graben, weil 30 Zentimeter, das reicht in der Regel nicht. Und es ist nicht damit getan, von einer Prophetenkonferenz zur nächsten zu laufen, mal ein Wort hier, mal ein Eindruck da, wird nicht genügen. Weil alles, was nicht auf den Felsen des Wortes Gottes gebaut wird, wird irgendwann wackeln und ins Schwanken kommen. Nur indem wir das Wort Gottes hören und tun, wird unser Haus Bestand haben. Das Wort Gottes formt Charakter, Integrität, Beständigkeit, die Fähigkeit, richtige Entscheidungen zu treffen in uns. Es formt Mut und die Fähigkeit, für die Wahrheit zu stehen. Als Martin Luther erkannte, was der Heilsplan Gottes ist, legte sich mit dem Papst im gesamten römischen Kirche an und sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das Wort Gottes hatte das ihm offenbart. Es war der Schlüssel für die Reformation. Der kluge Bauherr, heißt es, grub tief. Der Dumme ließ die Grundmauern einfach weg. Ein paar abgestellte Bretter, bisschen Beton, fertig. Er hat auch sein Haus gebaut. Und auf den ersten Blick sah es von innen und von außen wohl kaum anders aus als das Haus des Klugen. Aber erst als die Flut kam, und sie kam ja für beide Häuser, stellte sich raus, es wird nicht halten. Das ist ein Bild auf uns, weil Christsein, solange alles nett und schön ist, alles gut. Aber wehe, die Stürme des Lebens kommen. In Markus 4, im Gleichnis vom Sämann, heißt es, das aber sind die, wenn sie es hören, das Wort. Wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch haben sie keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das ist ja eines meiner Lieblingsgleichnisse, das ich so alle 3-4 Jahre predige, weil das einfach so ein elementar wichtiges Gleichnis ist vom Sämann, weil so viele Wahrheiten da drin sind. Und wie oft, und meine Güte, wie viele Menschen habe ich erlebt, die genau so losgerannt sind im Glauben. Ich bin heute sehr skeptisch, wenn ich Menschen erlebe, die nach dem ersten, zweiten, dritten Gottesdienst oben am Balken schaukeln, sowas von happy sind, jede Veranstaltung besuchen, euphorisch sind mit allem, jubeln und Halleluja und was weiß ich alles. Weil meine Erfahrung ist, genau solche Leute habe ich sehr oft kennengelernt. Nach 3 Monaten hatten sie das erste größere Problem. Da hat irgendjemand auf der Arbeit über sie gelästert, weil sie jetzt Christen sind und fallen sie vom Glauben ab. Jakobus nennt sie Menschen mit doppelter Seele. Und Paulus schreibt auch von Menschen, die hin und her geworfen werden von jedem neuen Wind der Lehre. Ihr Leben ist unbeständig, es ist heute mal so, morgen mal so, unfähig, solide Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil sie zu bequem sind, tief zu graben und nicht bereit, solide geistliche und charakterliche Grundmauern zu bauen und zu lernen, aus Glauben zu leben. Das ist eine Seite. Aber ich möchte noch was anderes. Ich möchte dieses Gleichnis gerne noch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten. Wir denken ja bei dem Gedanken an eine Flut primär an etwas Negatives. Wenn ich an Flut denke, habe ich sofort die Bilder von Jahrhundertfluten vor Augen. Zum Beispiel 2002, ihr erinnert euch wahrscheinlich, wo eine Flut in den neuen Bundesländern solche verheerenden Schäden angerichtet hat. Zumindest mir ging es immer so, Flut ist schlecht. Flut heißt Naturkatastrophe und Chaos. Aber ich glaube, dass die Menschen, denen Jesus sein Gleichnis erzählte, ein ganz anderes Bild und Verständnis noch davon hatten, was Flut betraf. Denn gerade im Nahen Osten war und ist Wasser etwas enorm Kostbares und Positives. Wasser ist Leben. Wo Wasser ist, ist fruchtbares Land. Und fruchtbares Land bedeutet Wohlstand. An vielen Flüssen leben die Menschen seit Jahrhunderten auch mit Hochwasser. Ich meine, auf meinen unzähligen Kreuzfahrten am Rhein mit unseren Gastrednern, die Lorelei grüßt mich, wenn sie mich sieht, die Australier, Amerikaner, egal wer kommt, die lieben das. Das muss einfach sein. Einmal am Rhein mit dem Boot bis zur Lorelei wieder zurück, mit dem Zug wieder zurück mittlerweile, weil das dauert mir zu lange. Aber du kommst dort an diesen kleinen Städtchen da vorbei und jedes Mal denke ich, alle paar Jahre steht denen das Wasser bis zum ersten Stock. Und die leben seit Jahrhunderten da. Überschwemmungen sind natürliche Phänomene und wer am Fluss lebt, stellt sich auch drauf ein. Und es gibt kaum eindrucksvollere Bilder als die des Nildeltas. Links und rechts des Nils Palmen, dieses herrliche, grüne, fruchtbare Ackerland. Im Kontrast zu dem staubigen, braunen, trockenen Hinterland, die Wüste da draußen. Und wenn du einen Ägypter fragen würdest, welches Land er gerne besitzen würde, 300.000 Hektar Wüste am Wadi Natrum, das ist irgendwo da draußen, habe ich gesehen. Oder 300 Quadratmeter am Nil, braucht kein Ägypter zu überlegen. Und ich habe mir die Karte von Ägypten angesehen, festgestellt, dass beinahe alle größeren Städte in hochwassergefährdeten Gebieten liegen. Fast alles, alle Städte. Es ist das wertvollste Land und die Menschen haben über Jahrtausende gelernt, mit der Überflutung zu leben. Alles, was es braucht, ist ein Haus, das diesen Fluten standhält. Alles eine Frage der Bauart. Und die Milliardenschäden im Osten 2002 in den neuen Bundesländern ist nicht alleine deshalb entstanden, weil eine Flut kam. Sie stand eben auch, weil man nicht entsprechend gebaut hatte, auf sowas nicht vorbereitet war. Ob der Nil oder ob der Jordan, erst die Überflutung zur Regenzeit machen dieses Land fruchtbar. Denn es kommen mit dem Wasser immer auch große Mengen guter, mineralhaltiger Erde, die sich dann ablagern. Denkt eine Sekunde drüber nach, weil jetzt ergibt sich ein völlig neues Bild mit unserem Gleichnis. Wir sehen jetzt einen besonders klugen Bauherr, einen, der sich bewusst entscheidet, am Wasser zu bauen. Er weiß, dass dort das Land am fruchtbarsten ist. Er weiß auch, dass die Fluten kommen werden, ja kommen müssen. Auf einer Webseite habe ich einmal über Nilbauern recherchiert. Da heißt es, dieser mineralhaltige Schlamm sicherte die Nahrungsmittel der Ägypter, in dem die Felder nach Rückgang des Hochwassers bepflanzt werden können. Es war besonders fruchtbar. Und der kluge Bauherr weiß, er braucht diese Flut. Aber er hat keine Angst davor, weil er weiß, worauf sein Haus gebaut ist, auf solide Fundamente. Aber jetzt kommt der dumme Bauherr daher. Regenzeit ist vorüber, Wasser ist weg, alles im Niltal ist grün. Der C3 geht so gut wie nie. Auf der Suche nach einem bequemen Leben sieht er das Haus des Klugen und denkt, wow, so möchte ich auch leben. Was für fruchtbare Felder, was für herrliches Ackerland. Nicht zu fassen, wie gut es dem da drüben geht. Und ratzfatz kauft er ein Grundstück und in 2 Wochen baut er sein Haus, 4 Wände, schönes Dach. Die Mühe für die Fundamente hat er sich gespart. Und jetzt freut er sich, dass er leben kann wie sein kluger Nachbar, bis die nächste Flut kommt. Denn dann fällt die ganze Bude zusammen und alles, was er da aufgebaut hat, schwimmt davon. Alleine die Klugheit und Erwartung eines Ertrages wird bestimmen, wie viel Mühe sich ein Mensch macht, tief zu graben und Fundamente zu gründen. Das beste Beispiel, das mir je über den Weg gelaufen ist in der Beziehung, das finden wir in den Niederlanden. Um das Jahr 1200 begannen Menschen an der Mündung der Amstel einen Damm und dann eine Stadt zu bauen. Etwa um 1275 wurde Amsteldamm, das heutige Amsterdam, als Stadt eingetragen. Das Problem damals war, dass das ganze Gebiet, das ist nicht nur damals, heute noch, ein riesiger Sumpf war und ist, bis heute. Um Häuser zu bauen, musste man sie auf mindestens 10 Meter langen Pfählen gründen. Hast du das gewusst? Ich konnte das fast nicht glauben. Man schätzt, dass Amsterdam heute auf etwa 5 Millionen Baumstämmen gegründet ist. Teilweise bis zu 30 Meter tief. Wenn das nicht phänomenal ist, was dann? Alleine für den Hauptbahnhof wurden 8600 Pfähle gebraucht. Und das alte Rathaus ist verbürgt, steht auf exakt 13.659 Baustämmen. Kein Wunder, findest du keine Bäume mehr in den Niederlanden. Das Rathaus, 13.659 Baumstämme. Was für eine mühsame Arbeit. Warum? Weil es die Mühe wert war. Weil Menschen schon im 12., 13. Jahrhundert erkannt haben, welchen strategischen Wert diese Stadt haben könnte. 25 Kilometer vom Meer entfernt, konnte dennoch von Schiffen über die Amstel gut erreicht werden und bot Schutz vor der stürmischen Nordsee. Und aufgrund ihrer Lage wurde sie zum Knotenpunkt historischer Handelswege. Es gab damals eine Kauffahrtflotte von zeitweilig 3000 Schiffen, mächtige Handelsgesellschaften, bis ins 18. Jahrhundert das beherrschende wirtschaftliche Zentrum. Amsterdam wurde eine der wohlhabendsten Städte der Welt und war neben Paris und London lange Zeit die drittgrößte Stadt Europas. Die Erwartung eines großartigen Ertrags hatte die klugen Bauherren Amsterdams bewogen, die unglaubliche, unfassbare Mühe einer Pfahlgründung einer ganzen Stadt auf sich zu nehmen. Genauso wie der kluge Bauherr weiß, dass am Wasser zu bauen den größten Ertrag bringen wird, auch wenn jedes Jahr aufs Neue vielleicht die Flut kommt. Das alles ist nicht nur ein Gleichnis für uns als Einzelne, es ist auch ein Bild auf die Gemeinde. Hier gilt exakt dasselbe. Wir müssen auch als Gemeinde tief graben und gute Grundmauern legen. Und die Grundmauern, die wir brauchen, die Pfahlgründung, das sind Menschen, die bereit sind, den Preis zu zahlen, den es kostet, das Reich Gottes wachsen zu sehen. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wenn Gäste hier in unser Haus kommen und Pastoren und wer hier alles ein- und ausgeht. Und alle so begeistert sind, ach, das habt ihr aber hübsch gemacht, alles. Das ist ja auch richtig schön so. Und ich denke, Junge, du hast nicht im Ansatz begriffen, was der Preis für das alles hier ist. Was Leute, was diese Gemeinde hier geleistet hat, was hier gestemmt wurde, ist phänomenal. Sowas passiert nicht einfach mal eben so. Weil so viele auch erkannt haben, was die Belohnung dafür sein wird. Jetzt habe ich gerade diese Woche wieder eine Einladung gekriegt. Bin ich in Darmstadt eingeladen. Das ist eine Gemeinde, die jetzt ein Gemeindezentrum bauen will. Die trauen sich nicht mehr irgendwas zu machen, ohne dass ich mal reingeguckt habe. Wie cool ist das? Ja? Das ist das, was ich immer geredet habe von unserem Franchise. Dass wir eine Gemeinde werden, die irgendwo Wegweiser, ein Kompass sein wird, auch für andere. Die andere mit auf den Weg nimmt. 1500 unabhängige charismatische Gemeinden gibt es in unserem Land. Geschätzt, sagt der Erich Bialy, alter Freund vom Charisma-Magazin. 98% davon hängen irgendwo fest, zwischen 40 und 60 Mitgliedern. Ja, ein Jahr aus, kommen aus der Mühle nicht mehr raus. Und eine Bestimmung dieser Gemeinde ist, dass wir ihnen helfen werden. Wie viele Jahre, wann habe ich angefangen? 2002, 2003, als wir hier unten gebaut haben. Ich habe 14 Jahre lang nur über Bauen geredet. Erinnert sich noch jemand? Kann sich irgendjemand erinnern, dass ich keine Predigt hatte, fast keine, wo ich nicht auf die Notwendigkeit des Bauens hingewiesen hätte. Wir brauchen Gemeindegebäude. Wir brauchen 400 Kinosessel, der Bettungmischer. Habt das noch im Ohr. Wir sind fertig. Ich habe keine Vision mehr für Bauen. Keine Vision mehr für physisches Bauen. Aber der Zweck, der Grund, warum wir das alles gemacht haben, ist das, was jetzt erst kommt. Es hat noch nicht mal angefangen. Wir sind noch am Start. Wir sind in der Startvorbereitung. Wir laufen uns gerade warm für das, was Gott mit uns noch vorhat. Und ich werde euch die Brandblasen ans Ohr predigen, was das sein wird und welche Rolle wir da drin spielen, was Gott mit uns vorhat. Und dazu braucht es Menschen, die bereit sind, einen Preis zu zahlen, die das sehen. Nicht Nöte, nicht gute Ideen setzen Gaben und Finanzen und all das frei, sondern es ist immer eine Vision von Gott, eine authentische Vision, die spürbar ist, die greifbar ist. Geht es euch manchmal so, dass ihr mir zuhört? Hätte ich beinahe gesagt, dass ihr irgendjemanden zuhört, einen Prediger. Mir geht es oft so, dass ich einem Prediger zuhöre und du nimmst ihm jedes Wort ab. Du spürst, das ist nicht nur Gefasel. Da redet nicht nur irgendeiner von der 10.000-Mann-Gemeinde oder sowas, sondern du spürst, es ist von Gott. Jedes Wort ist von Gott. Und egal, was der am Ende sagt, und sagt, hey, ich brauche jemanden, der mir dabei hilft. Du wärst der Erste, der die Hand hebt, weil du spürst, es ist authentisch. Es ist echt, es ist das, was Gott vorhat. Und das braucht es in unserer Gemeinde noch. Wir sind in der Vorbereitungsphase. Und ich glaube, dass die C3 Hanau noch eine ganz große Rolle spielen wird. Aber wir werden auch Stürme und Schwierigkeiten erleben. Die Flut wird auch an das geistliche Gemeindehaus stoßen. Machen wir uns da nichts vor. Der Teufel sitzt jetzt nicht deprimiert irgendwo in der Ecke und sagt, es ist vorbei. Sie sind in einem neuen Gebäude, sie sind nicht mehr aufzuhalten. Nein, wir werden noch Schwierigkeiten erleben. Aber wir werden da durchgehen. Der Preis, den wir bisher schon bezahlt haben, ist phänomenal. Und der Preis von dem, was viele hier in der Gemeinde, und ich hoffe eigentlich alle, bereit sind einzubringen an Manpower, an Dienen, an Gaben, an Finanzen, alles, was es braucht. Ich glaube, dass es da ist und wir werden nicht zu stoppen sein. Gott hat eine große Menge neuer Menschen, die er zur Gemeinde bringen möchte. Und machen wir nichts vor, es wird nicht immer einfach sein. Deswegen heißt es auch in der Gemeinde, tief graben und Fundamente legen. Eines dieser Dinge, die mich hier bewegt, ist, 2018 wird einer der absoluten Schwerpunkte auf Gebet liegen. Weil bei allem Physischen, was wir geleistet haben, die Fundamente, die es jetzt braucht, werden im Gebet gelegt. Und da werden wir mit Sicherheit noch eine Veränderung haben und auch ein bisschen mehr Motivation mit reinbringen. Egal wie, hier ist mein Fazit dieser Predigt. Wir brauchen die Fluten und die angeschwemmten Mineralstoffe. Wir brauchen die Probleme des Lebens. Sie bringen neuen Dünger mit sich. Wir haben keine Angst vor der Flut und wir wissen, wenn das Wasser weg ist, lässt sich wunderbar darauf säen und anbauen. Alle Probleme des Lebens sind auch eine Chance. Und zu jedem Problem deines Lebens gibt es eine Antwort in der Bibel. Wenn wir uns die Mühe machen und herausfinden, was Jesus dazu sagt und dann danach handeln, werden wir an jeder Schwierigkeit und an jeder Herausforderung wachsen. Und mit dieser Haltung kann ich mit voller Überzeugung sagen, komme was wolle, it's all good. Hat das jemand schon mal gehört von mir? It's all good. Und ich kann Gott, ohne mich zu verbiegen, mitten in meinen Problemen und Anfechtungen danken. Wenn ich persönlich zurückblicke, alles, was ich erkennen kann, in 37 Jahren, wo ich mit Gott wandle, alles, was ich erkennen kann, ist seine Hand über meinem Leben. Ich habe gelernt und annehmen können, dass es kein Leben ohne Probleme und Kampf gibt. Fluten kommen. Und ich habe so viele Kämpfe und so viele Anfechtungen hinter mir, so viele Niederlagen auch, so viele Enttäuschungen über andere und unzählige Enttäuschungen über mich selbst, wo ich an mir selbst gescheitert bin. Und dennoch, so viele Tränen und Schreie vor Gott. Und doch kann ich erkennen, wie es genau diese Dinge waren und sind, die mich bis heute zugerüstet und geformt haben. Deswegen danke ich Gott in allem. Alles, was mir in vielen Jahren Nachfolge an Fluten und Hochwasser begegnet ist, hat mich stärker werden lassen. Eine Menge davon war auch selbstverschuldet. Ich meine, wir tendieren gerne dazu, dem Teufel alles in die Schuhe zu schieben. Aber ganz ehrlich, wir verzapfen auch selber eine Menge Mist im Laufe der Zeit. Oder bin ich da der Einzige? Eine Menge meiner Probleme waren selbstverschuldet. Und ich habe auch erlebt, was im Hebräerbrief steht. Da heißt es, wen der Herr lieb hat, den streichelt er. Das steht nicht da, es steht da, wen der Herr lieb hat, den erzieht er streng. Ich habe alle Übersetzungen durch, ich komme nicht drum herum. Den züchtigt er. Das Wort bedeutet tatsächlich Züchtigung. Es ist nicht, ja, gutes Zureden oder es ist Züchtigen. Er liebt uns, genauso wie wir unsere Kinder lieben. Mann, wenn du siehst, dein Kind ist irgendwo, du erwischst ihn mit 12 mit einer Haschpfeife, das Streicheln alleine wird es nicht tun. Vielleicht ein ernstes Wort mal dran. Wen der Herr liebt, den erzieht er streng. Aber das wäre nochmal eine andere Predigt. Fakt ist, die Probleme und Stürme von heute sind mein Dünger für die Saat von morgen. Wer Gott liebt, hält sein Wort. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wenn du heute Morgen das Gefühl hast, du bist mitten in Flut und Hochwasser, wenn du das Gefühl hast, das Wasser der Probleme steht dir buchstäblich bis zum Hals schon, wir werden jetzt einen kurzen Segnungsteil haben.